Brüder, meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, wir sind hier eine Versammlung von Gläubigen. Es werden nicht viele hier sein, die noch nicht in voller Gewissheit des Glaubens, in der ganzen Hingabe und Weihe ihres Lebens dem Herrn angehören. Aber ich habe oft erlebt, dass auch in Lehrversammlungen, wo es um das Allerheiligste ging, um den Weg und das Wesen der Gemeinde, dass Menschen, die noch nicht ein Eigentum Jesu waren und die durch die flammendsten Evangelisationen nicht erreicht wurden, nicht umgewandelt wurden, dass die bei Versammlung der Gläubigen eine Errettung erfuhren. Das ist mir wunderbar. Ihr lieben Schwestern, bitte kommt nach vorne, hier sind noch zwei Stühle frei. Nicht da hinten stehen, bitte nicht. So. Auch Frauen können gehorchen. Dankeschön. Und deshalb drängt es mich heute Nachmittag, ein Zeugnis zu sagen von dem, was Ekklesia, herausgerufene Gemeinde, Körper des Christus, Vervollständigung des Sohnes Gottes, der Christus, Ausführungsorgan aller Verheißungen und Zusagen Gottes, das jetzt gebaut und gebildet wird, was jetzt der Zentralgedanke Gottes ist, was in der Mitte des Evangeliums steht, was das ist, was das bedeutet. Und wenn uns das aufleuchtet, wie ungeheuer groß unsere Berufung ist, welchen Rang und welche Würde uns zugeeignet ist von unserem Gott und Vater, da wird in uns ein heiliges Staunen erweckt. Dann werden wir innerlich zu einer Totallosslassung alles dessen, was Fleisch und Sünde und äußerer Tamtam und christlicher Betrieb ist, führt, und zu einer ganzen Hingabe und einem hineingewurzelt werden in ihn, der das Haupt ist. Davon möchte ich ein Zeugnis geben. Zu diesem Zweck lese ich euch einen Satz vor aus dem Epheserbrief. Einen einzigen Satz, der allerdings aus 12 Versen besteht. Das ist Epheser 1, 3 bis 14. Das ist im Urtext ein einziger Satz. Und dieser Satz ist unerschöpflich. Es ist ein Wagnis von mir, in dieser Nachmittagsstunde über diesen Satz was sagen zu wollen. Es ist eine Kühnheit, um nicht zu sagen eine Anmaßung. Aber ich will euch wenigstens diesen Satz analysieren. Das heißt, ich will ihn euch etwas zergliedern und will euch von diesem Satz 14 Wahrheiten sagen, die das Wesen der Gemeinde, ihren Schatz, ihre Reichtümer, ihre Fülle, ihre überströmende Herrlichkeit dartun, wie kaum ein anderes Wort der gesamten Bibel. Das will ich versuchen. Der Herr möge es uns schenken. Ich erbitte dazu von ihm eure ganze Aufmerksamkeit. Ich will keine begeisternden Evangelisationsvortrag halten. Will ich nicht. Bei dem am Schluss 1200 Leute zurückbleiben. Habe ich früher gemacht. Ja, 1200 Leute in einer Nachversammlung. Das mache ich heute nicht mehr. Der Herr hat mir eben, jetzt da ich älter werde, einen tieferen, wesenhafteren Auftrag geschenkt. Ein Mensch in Christo Jesu, erfasst von seiner ganzen Fülle, ist wie ein Heilsplan der Vollendung wichtiger und wertvoller als 500 oder 5000 Mitläufer. Und deshalb wollen wir jetzt versuchen einmal innerlich uns sagen zu lassen, wer und was wir sind in Christo Jesu. Das macht uns klein, das macht uns arm. in uns und unsagbar reich und froh in ihm. Also mein Thema lautet, Epheser 1, 3 bis 14, ich lese diese 12 Verse noch einmal vor, um sie euch ins Gedächtnis zurückzurufen, obwohl wir sie alle schon x-mal gehört und gelesen haben. Und trotzdem lese ich es noch einmal vor. Und dann beginne ich nur diese Stellen, diese Stücke aufzuzählen. Ich will bei der paulinischen Zahl lieber bleiben, bei der 14. 14 ist ja die paulinische Zahl. Denn Paulus hat die Aufgabe, die Fülle des Christus zu verkündigen. 7 ist die Zahl der Fülle, die Zahl des Sohnes ist 2. 2 mal 7, 14. Deshalb hat Paulus 14 Geheimnisse. Und ist Paulus hat die typische Zahl 14, beziehungsweise 28, die kommt oft vor. Man staunt, welche Mysterien, welche Geheimnisse verborgen sind in dem Zusammenhang von Paulus und der Zahl 14 oder 28. Ja. Aber ich will das nur am Rande angedeutet haben, ich kann auf solche wunderbaren Dinge nicht eingehen, und lese zunächst Epheser 1, 3 bis 14 und sage euch dann in knappen Strichen, wie es Paulus in seinen Füllebriefen macht, in knappen Strichen, 14 Wahrheiten. Aber dazu gehört, dass man scharf Acht gibt, damit wir sie alle 14 wenigstens im Augenblick ins Bewusstsein fassen und soweit es der Heilige Geist schenkt, auch im Unterbewusstsein festhalten darf. Wenn der Heilige Geist sein Erinnerungsamt ausführt, der Heilige Geist hat viele Ämter, darunter auch der Geist, den Geist der Erinnerung und das Amt der Erinnerung. Er wird euch an wie viel erinnern? An alles erinnern. Ja, erinnern. Das heißt, aus dem Innern herausholen, was einmal durch das Wort in uns hineingelegt wurde. Und so möchte ich, dass diese Nachmittagsversammlung euch diese großen, gewaltigen Wahrheiten hineinlegt und prägt und pflanzt ins Herz. Und wenn ihr nur eine oder zwei mitnehmt, wird euer Leben überreich. Ich lese Epheser 1, 3 bis 14, gesegnet, ihr werdet sagen, steht nicht in meiner Bibel, steht da im Urtext, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen inmitten der himmlischen in Christo. Da kommt dreimal das Wort Segen vor. Jeder Schulmeister wird an den Rand ein Weh machen, das heißt Wiederholung. Wiederholt dich doch nicht. Bring doch mal einen anderen Ausdruck. Nein, der Heilige Geist, der wiederholt sich. Der bringt dreimal das Wort Segen. Gesegnet sei Gott, der uns gesegnet hat, mit jedem geistlichen Segnung inmitten der Himmelsregion. Damit werden wir von den irdischen Segnungen, die an Besitz, Genuss, Gesundheit, Kraft, Gefühlswelt, Wissen, Können, Reichtum, Ehre, Macht, Einfluss, das sind alles irdische Segnungen, die Israel einmal haben wird im Vollsinn. Damit ist uns gesagt, ihr habt Segnungen einer viel höheren Ebene, einer anderen Welt, wesenhafte Segnungen. Die irdischen Segnungen sind für Kindlein. Aber die Geistessegnungen sind für Väter in Christo Jesu, sind für die Teleios, das heißt für die Zielstrebigen, die das Ziel und die Fülle sehen. Ein Großvater wird nie, oder ein Vater wird nie seine Kinder oder Enkel schmähen und sagen, oh, du bist immer ein Dummkopf, du mit deinem Bilderbuch da, hier nehmen wir mal ein wissenschaftliches Werk. Das wird er nie einem fünfjährigen Kind sagen. Das fünfjährige Kind braucht das Bilderbuch. Und die große Masse braucht die seelischen und Kindessegnungen, die braucht die. Das wäre falsch, denen was anderes zu geben. Ein neugeborenes Kind bekommt kein Koteletten, kein Bratwurst. Es bekommt Milch. Ja. Und wenn man dem feste Speise geben würde, würde das Kind daran sterben. Und so ist es genau im Geistlichen. Kindlein brauchen Milch. Kindlein brauchen die Segnungen im Seelischen. Den darf man sagen, wenn du dein Heiland annimmst, wirst du ein glücklicher Mensch werden. Das habe ich Tausenden von Schulkindern gesagt und bezeugt. Und Hunderte haben es erfasst und erlebt. Aber eine Versammlung von Gläubigen, denen sage ich, gesegnet sei Gott. Das heißt, du sollst Gott segnen. Du. Warum? Weil du von ihm gesegnet bist. Und damit du andere segnen kannst. Das sage ich euch. Das sage ich nicht in einer Evangelisation, in einem Zelt oder in einer großen Kirche oder einem großen Saal. Verstehen Sie gar nicht. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung inmitten der Himmelsregionen, nicht auf der Erde. Inmitten der Himmelsregionen in Christus. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm. In Liebe hat er uns zuvor bestimmt zur Sohneswürde, oder zur Sohnschaft durch Jesum Christum, für sich selbst, nicht für die Erde, nicht für die Hölle, nicht für den Himmel, für sich selbst. Was das bedeutet nachher? Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Es gibt ein Wohlgefallen des Willens Gottes. Es gibt einen Vorsatz des Willens Gottes. Es gibt einen Ratschluss des Willens Gottes. Wer den nicht unterscheiden kann, der ist noch ein Kindlein. Ein kleines Kind, das kann doch nicht unterscheiden. Ein ganz kleines Kind weiß doch nicht, da ist eben rot und dann ist gelb und dann ist grün. Das weiß das kleine Kind nicht. Aber der Mann, der Autofahrer, der weiß das. Und so ist es genau im Geistlichen. Nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns angenehm gemacht hat in dem Geliebten, in welchem wir haben den Loskauf durch sein Blut, das Losgelassensein von den Gaunereien und Betrugsmanövern. Ich übersetze ganz wörtlich. Nach der Koine, nach der Umgangssprache, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er gegen uns hat überströmen lassen, in Form von Weisheit und Einsicht, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens. Es gibt Dinge, das sind Geheimnisse. Die hat Gott den Kindern und den Ungläubigen verschlossen. Aber den Gereiften und Siebsträbigen hat er sie geoffenbart. Die Geheimnisse Gottes gehören nicht allen. Ich sage meine Geheimnisse auch nicht allen. Ich sage nur meinen vertrautesten Brüdern. Denen sage ich meine Geheimnisse. Meine glückseligen Geheimnisse und meine schweren, dunklen Tragödien in Ehe und Familie und so weiter. Die sage ich meinen Freunden. Genauso macht's Gott. Und wenn ihr zu dem Leib Christi gehört, wenn ihr nicht fromme Leute seid, die nur von Zeit zu Zeit so eine Spritze bekommen, um aufgeputscht werden, sondern zum Leibe Christi gehört, die den Sterbensweg der Liebe gehen, dann dürft ihr wissen, das Geheimnis seines Willens. Er hat uns kundgetan, das Geheimnis seines Willens. Nach seinem Wohlgefallen, nicht nach unserer Tüchtigkeit und Frömmigkeit. Nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgesetzt hat in sich selbst. Nicht im Ratkreis der Engel. Im Ratkreis der Engel, da hat er sich was anderes vorgesetzt. Da hat er sich den Ablauf der äußeren Welt, der Politik und so weiter verordnet. Aber in sich selbst hat er vorgesetzt, das Wohlgefallen für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, das all emporzuhaupten in dem Christus, was aus dem Himmel, was auf der Erde ist, in ihm, in welchem auch wir ein Erbteil erlangt haben oder in welchem wir Erben geworden sind. Ich werde das alles nachher in zwei Sätzen, drei kurzen Sätzen erklären, jeden Punkt, der uns zuvor bestimmt hat nach dem Vorsatz seines Willens, der das All energetisch bewegt nach dem Ratschluss seines Willens. Das Weltall wird bewegt nach dem Rat der Engel, wozu auch Satan Zutritt hatte und in gewissem Sinn Satan die Dämonen jetzt die Herren sind. Satan ist der Fürstengott dieser Welt. Und Gott hat es ihm überlassen. Und der Herr hat es ihm überlassen. Gut, zeig mal, was du kannst. Und das kann er sich leisten, weil er weiß, dass sein Sieg, der Sieg Jesu Christi, feststeht. Und dass er am Ende alles erstattet, worum wir betrogen sind. Wir alle sind vom Lebensglück betrogen. Wir alle sind enttäuschte Menschen. Wir alle haben nicht das bekommen, was wir ersehnten, weder im irdischen, natürlichen, noch in unserem geistlichen Leben. Wir alle sind Menschen voll Spannung und Hunger, voll Verzagtheit und Angst und Not und Schwierigkeiten, Belastungen, Zerrissenheit. Ausnahmslos. Und das wird Gott erstatten, nach einem seiner acht Erstattungsmaßstäbe. Der erste Maßstab heißt 1:1, die anderen nenne ich nicht, Und der achte heißt 1 zu unendlich. Und das ist der Maßstab, nach dem Gott seiner Gemeinde erstattet. Israel erstattet er 1 zu 100. Uns, dem Körper Christi, 1 zu unendlich. Das alles müsste ich euch in einem vierwöchigen Bibelkurs bis in die Einzelheiten zergliedern. Dass ihr wisst, was Gemeinde ist, herausgerufen ist. Dass ihr wisst, was die Ewigkeitsaufgaben sind, die wir haben. Das ist Evangelium, Freudenbotschaft für die Gläubigen. Für die Welt heißt die Freudenbotschaft anders. Heißt die Sünde deines Lebens, mit der du nicht fertig werden kannst, hat Christus am Kreuz erledigt. Die Schuld hat er gesühnt. Die Strafe liegt auf ihm, auf das ihr Frieden hättet. Das sagt man den Ungläubigen. Und dann sagt man Amen und da freuen die sich. Aber den Gläubigen muss man was ganz anderes sagen. Wenn ein Freund von mir zu Besuch kommt und geht an meine Bücher, da sage ich nicht, du, hier ist ein wunderschönes Bilderbuch für dreijährige Kinder, guck dir das mal an. Der wird sagen, hör mal, dazu bin ich nicht gekommen, dazu will ich mir nicht deine Bücher angucken. Und so ist es im Geistlichen auch. Lass denen, die Kinderbücher brauchen, ihre Kinderbücher. Es wäre ein Unrecht, sie ihnen abzunehmen. Aber wenn einmal euer Herz entzündet ist, den ganzen Reichtum der Herrlichkeit Gottes sehen zu dürfen, hineinzugehen, die ganze Fülle der Gottheit und Gottes Ziele zu sehen, dann lasst euch durch den Heiligen Geist in das hineinführen, wozu ihr berufen worden seid. Und das ist das, was wir jetzt betrachten. Ich lese den Abschnitt zu Ende. Der alles wirkt nach dem Rate seines Willens. Vers 12, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus geglaubt haben, Israel. Auf welchen auch ihr gehofft habt, die Nationen, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, in welchem ihr, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher die Anzahlung ist, oder das Unterpfand unseres Erbens, bis zur Vollerlösung des erworbenen Besitzes zum Preis seiner Herrlichkeit. Punkt. Das war ein Satz. Und aus diesem Satz sage ich euch jetzt 14 Dinge will ich euch sagen. Früher habe ich nur 7 gesagt, aber ich habe doch lieber, bin ich dahin geführt worden, lieber mal alle 14 aufzuzählen. Wobei ihr bedenken müsst, dass jeder einzelne Punkt wiederum vielfältig gegliedert ist. Ich zeichne also nur, so wie ein Architekt, da zeichne ich einen Strich und das ist eine Mauer. Der besteht aus vielen Steinen. Und dann zeichnet er noch einen Strich und das ist eine Wand. Dann macht er so und das ist eine Tür. So arbeitet der Architekt. Und Paulus war der Chefarchitekt Gottes. Und das, was im Neuen Testament in Strichen, in den Füllebriefen dargelegt ist, ist im Alten Testament in Hunderten und Tausenden von Bildern aufgegliedert, in Einzelheiten dargestellt. Das müssen wir einmal verstehen. Deshalb ist das Evangelium des Paulus zuvor verheißen. Wenn ich zum Beispiel wissen will, was werde ich erleben, wenn ich einmal in die andere Welt gehe? Wie werde ich begrüßt und muss ich da vor meinem Heiland Angst haben? Oder wie werde ich begrüßt? Da brauche ich nur nachzulesen, wie der Josef ein Bild auf Jesus, den Benjamin, ein Bild auf die Gemeinde empfängt und was die beiden erleben. Das ist genau das, was wir erleben, wenn wir droben ankommen, wenn am goldenen Ufer leuchten, der Tag erwacht und die Herrlichkeit für uns beginnt. Nur ist das, was wir dann erleben, Bruder und Schwester, das ist noch viel gewaltiger, viel köstlicher, viel beseligender, viel zu Herzen gehender, als das, was Josef, Jesus, mit dem Benjamin Gemeinde erlebt hat. Und da wird mein Herz froh. War ruhig keine Angst mehr zu haben. Da sage ich, Herr, so wirst du mich empfangen. So wirst du mich empfangen wie der Josef, dem Benjamin. Allerdings muss ich dann wissen aus der Schrift, dass wirklich Benjamin ein Bild für die Gemeinde ist. Dafür könnte ich euch 20 Beweise geben. Aber bitte sucht sie selber, ihr habt ja auch eine Bibel. Meine Freunde, welch ein Evangelium der Herrlichkeit des Christus. So, jetzt fange ich an mit erstens und höre auf mit 14. Erstens, das erste Wort dieses Satzes von 3 bis 14 heißt gesegnet. Ich weiß, dass kaum ein Übersetzer es wagt, das so zu übersetzen. Man kann es auch übersetzen, gelobet. Man kann übersetzen, gepriesen. Man kann auch übersetzen, wie sagt die Elberfelder? Ja, die Elberfelder sagt gepriesen. Man kann auch übersetzen, gebenedeiet, so sagen unsere katholischen Brüder. Aber der Sinn, die Grundbedeutung heißt gesegnet. Gesegnet sei Gott, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung. Von uns kann keiner sagen, ich bin mit jeder irdischen Segnung gesegnet. Ich bin gesund, meine Angehörigen sind gesund, mein Geschäft geht gut, ich habe mein Auto, ich habe meine Villa, ich habe Ansehen und Ehre bei den Menschen, ich bin gesegnet mit jeder irdischen Segnung. Kann keiner sagen. Das kann erst Israel im tausendjährigen Reich sagen. Vorher kann das keiner sagen. Aber wir können als Glieder des Leibes Christi mit jeder geistlichen Segnung, im geistigen Glauben gesegnet sein. Jeder geistlichen Segnung in den Himmelsregionen. Und diese himmlischen Segnungen sind größer, schöner, bleibend, herrlicher, beglückender, beseligender als die irdischen Segnungen auf Erden. Geld und Ruhm und Gesundheit und Kraft und Ehre und alles, was es da unten gibt. Das müssen wir einmal verstehen. Ja. Gesegnete erkennt man daran, dass sie andere segnen. Wer gesegnet ist, segnet andere. Und wer anderen noch flucht und andere schmäht und andere beschimpft als Irrlehrer und Phantasten und Fanatiker, der ist noch nicht von Gott so gesegnet, wie es sein sollte. Einen gesegneten Menschen erkennt man daran, dass er seinerseits segnet. Und wer noch nicht die ihm fluchen, segnen kann, ist noch nicht im Vollsinn ein Gesegneter. Ich möchte ein Gesegneter sein. Und deshalb segne ich auch meine Feinde und segne, die mir fluchen. Und dadurch wird man stärker gesegnet, gesättigt mit der Fülle des Segens. Dadurch Gesegnete segnen. Und wer noch nicht segnen kann, ist noch kein Gesegneter. Das gilt auch für den Mann und die Frau. Ein Mann, der seine Frau verflucht, und eine Frau, die ihren Mann verflucht, selbst wenn ein Lump ist in einem Zuchthaus sitzt, auch dann, wenn die Frau auch dennoch segnet, er ist ihr Mann. Und sie wird wieder mit ihm zusammenleben, wenn er aus dem Zuchthaus kommt. Ich könnte jetzt erzählen, Geschichten, einen ganzen Sack voll. Da ging die Zeit rum und ich könnte meine 14 Antworten nicht geben. Erstens, wir sind Gesegnete und beweisen das dafür, dass wir segnen, Freund und Feind. Zweitens, wir sind Auserwählte, der uns auserwählt hat. Gott hat die nicht sind, die bankrott geworden sind, die sich gedemütigt haben, die zu Nullen und Nieten geworden sind und das einsehen, oh Gott, ich bin nichts, ich bin ein Dreck, ich bin ein Haufen stinkenden Mistes, um es einmal deutlich auszudrücken. Das Wort, das Paulus gebraucht, das kann auch hier nicht in anderen Zusammenhängen, wenn er unsere Selbsterkenntnis schildert, das heißt auch Kot. Bitte, steht in der Schrift. Jawohl, wer sich erkannt hat, ich bin ein Haufen Dreck, ach, was bin ich, genau besehen. Und darum bin ich auserwählt, die nicht, die Törichten, die Geringen, die Geschmähten, die Armseligsten, die Versager, die hat Gott erwählt. Und deshalb sind wir Auserwählte. Und deshalb ist auch der Begriff auserwählt ein Demütigungsbegriff für uns. Nicht die Braven, die Frommen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die nicht, aber die Armen, die Bankrotten, die Toren, die Verlorenen, die Jämmerlichen, die Vergifteten, die Verseuchten von der Sünde, die sich selbst nicht mehr helfen und retten können, die sind auserwählt. Drittens, wir sind zuvor bestimmte zur Sohneswürde. Ich habe gestern Abend, wer Acht gegeben hat, als ich sagte, dass wir Gott nahe gebracht sind, gesagt, wir sind nicht mehr Feinde, wir sind nicht mehr Fremdlinge, wir sind nicht mehr Knechte, wir sind auch mehr als Freunde. Wir sind Söhne und Erben des lebendigen Gottes. Wir sind Söhne und Erben. Wir sind Söhne seiner Liebe. Die Engel sind auch Söhne. Im Hebräisch Bnei. Die Bnei Elohim heißt das auf Hebräisch. Aber sie sind Söhne der Schöpfung. Aber wir sind Söhne der Zeugung. Brüder. Wem das nicht durchs Herz geht, wenn das nicht zum Boden wirft und frohlockend und jauchzen lässt. Wir sind zuvor bestimmt zur Sohneswürde, haben wir vorhin gelesen, zur Sohnschaft oder Sohneswürde heißt dieses Wort Hyotesia, durch Jesum Christum. Und jetzt frage ich euch, wir will hören, ob ihr Acht gegeben habt. Sind wir zuvor bestimmt für die Hölle? Nein. Für die Erde? Nein. Für den Himmel? Zutiefst? Auch nicht einmal. Wofür sind wir zuvor bestimmt? Für ihn selbst! Für ihn selbst! Gott hat ein Liebesverlangen nach dir und mir, dass erst dann gestillt ist, wenn du und ich ihm ungeteilt zugehören. Und dann haben wir unsere Ewigkeitsdienste in den Himmeln, auf Erden durch Israel und in allen Tiefen, bis hinein in die untersten Örter der Verlorenen. Da haben wir dann unseren Retterdienst, dann haben wir ihn. Über diese Dinge zu diskutieren, warne ich euch. Ich warne euch, tut es nicht, tut es nicht. Wenn einer euch sagt, Gott wird alle, die nicht sich jetzt bekehren, endlos in die Hölle werfen und endlos quälen, dann bitte sagt gar nichts, seid ganz still, betet für solche Menschen. Die haben des Geistes Licht einen Hauch verspürt. Aber betet für sie, segnet sie, segnet sie. Redet kein Wort. Früher habe ich mich dann widersetzt und habe dagegen gesprochen. Ja, mir sagt mal ein großer Führer des Gnadauer Verbandes, einer der obersten Herren, wir können nicht wissen, was Gott noch im Geheimen vorhat. Wir wissen nichts von seinen Geheimnissen, sagt er mir und wollte mich da. Sag ich, das glaube ich, dass ihr nichts wisst. Aber uns hat er geoffenbart, das Geheimnis seines Willens, Epheser 1, Vers 7 und Vers 9. Bumm. Ja. Aber tut das nicht. Mache ich heute auch nicht mehr. Brüder, lasst jeden auf der Stufe stehen, auf dem er gerade steht. Und zwingt ihn nicht zu etwas, wofür er noch nicht reif ist. Aber was Gott euch ausgeschlossen hat, das haltet fest. Und lasst euch lieber töten, ich übertreibe nicht, als dass ihr das, was Gott euch gab, preisgebt. Ich wäre ein Lump, ein Verräter. Ein elender Tropf, wenn ich das, um irgendeinen Vorteil zu haben, preisgebe, was Gott mir gezeigt hat in seinem Wort. Seid treu und liebt und segnet Freund und Feind. Aber von Herzen, nicht nur äußerlich, nicht pharisäisch segnen. Nun ja, du armer Tropf, ich bin so weit, ich will dich segnen. Ja, nicht so, sondern von ganzem Herzen, aus tiefster, echter Liebe heraus. Das ist Gemeinde. Und wer das noch nicht verstanden hat, der kann von Gemeinde reden in tausend Worten und Bildern, in flammenden Ansprachen. Aber verstanden, ergriffen hat das noch nicht. Meine Lieben, es geht in die Ausreife, es geht dem Ende entgegen. Wie vorhin unser lieber Bruder Paul Preis gebetet hat, die Zeit ist so ernst, dass man merkt, es geht jetzt wirklich dem Ende entgegen. Dauert nicht mehr lang. Und da wollen wir doch fertig werden innerlich. Das geschieht nur durch Demütigung und Liebe. Also noch einmal. Erstens Gesegnete, wir segnen. Zweitens Auserwählte, was nichts ist, hat Gott erwählt. Drittens zuvor bestimmte zur Sohneswürde. Wir sind die gezeugten Söhne. Israel ist der erstgeborene Sohn unter den Nationen. Das ist die nationale Sohnschaft. Und die Engel, das sind die Söhne Gottes in der Schöpfung. Das ist die Sohnschaft der Schöpfung, das sind die Engel. Und die Sohnschaft der Nationen, das ist Israel. Aber die Sohnschaft dem Herzen Gottes gemäß, das haben wir. Es gibt eine dreifache Hyotesia in der Schrift. Brüder, wer das sieht, der wird nicht stolz und aufgeblasen. Oh, wir haben's. Die anderen sind lauter Dummköpfe, aber wir scheiden, wir haben's. Wehe dem, wer so redet, dem gehört es nicht. Denn jede Gotteserkenntnis macht demütig, dankbar, liebevoll und befähigt ihn, sich auch auf die Stufe zu stellen, auf der die anderen sind. Wenn ich eine Schule hatte, 1920, bekam ich eine Schulklasse von 6-jährigen Kindern. Damit habe ich angefangen. 20 Jahre war ich Volksschullehrer. Dann war ich 20 Jahre Gymnasiallehrer. Als Gymnasiallehrer, da habe ich den Kindern allerhand Sachen können. Aber als Volksschullehrer da habe ich mich zu den Kindern auf ihre Stufe gestellt. Und wenn da an den ersten Tagen so ein kleiner Kerl kam, früher 1920, da hat man das so klappend da hinten gehabt, und sagte, Herr Lehrer, machen wir mal meine Hosen zu. Ja, und da habe ich mir die Hosen zugemacht und habe gesagt, so, wie sagt man, Dankeschön, so. Das habe ich mit den 16- und 17-Jährigen nicht mehr gemacht. Und so ist es im Geistlichen. So ist es im Geistlichen. Hab mich nicht erhoben. Ich bin der Lehrer. Und der ach nein, ich habe mich heruntergebeugt. Und wenn ich mit ganz kleinen Kindern von 2 und 3 Jahren spreche, habe ich mir angewöhnt, da gehe ich entweder in die Hocke, in die Kniebeuge, oder ich knie mich nieder, dass ihr Köpfchen so hoch ist wie meins. Und dann sprechen wir auf gleicher Ebene. Wer das nicht kann, wer meint, oh ihr alle, aber wir, wer das meint, der soll den Mund halten, denn gehören diese Wahrheiten, die ich heute verkündige, nicht. Nur in einem gedemütigten Herzen, voller Liebe, voller Zuneigung, die sich beugen kann unter den Nächsten. Nur denen vertraut Gott das Tiefste, das Letzte, das Beglückendste, sich selbst in seinem Sohne an. Deshalb hat auch Jesus sich erniedrigt in die tiefsten Örter der Erde. Deshalb. So, jetzt kann ich weitergehen. Das dritte war die Zuvorbestimmung zur Sohnschaft. Und das vierte war zum Preise seiner Herrlichkeit. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wozu sie da sind. Ich will doch sagen, wozu wir da sind. Wir Glieder des Leibes Christi. Wir sind da zum Preise seiner Herrlichkeit, indem wir danken alle Zeit für alles. Denn auch das Leid, dein Leid, das du durchstirbst und durchweinst, dein Leid ist nichts anderes als der Mutterboden und der Muttermund der Herrlichkeit. Denn Leiden kommt immer aus Herrlichkeit. Wo kein Leiden ist, ist auch keine Herrlichkeit. Das Leiden ist das Grund, der Grund, ja, und die Grundsubstanz, aus der die Herrlichkeit geboren wird. Und deshalb geh hinein in dein Leid. Ja. Ich sage immer meinen Brüdern und Schwestern, und das ist auch unser Zeugnis in der Langensteinbacher Höhe, bleibt, wo ihr seid. Bist du in einer heiligen Gemeinschaft, bist du bei einem gläubigen Pfarrer, bist du in einem christlichen Bruderkreis, auch wenn du nicht verstanden wirst, bleibe, wo du bist. Lauf nicht fort. Stell dich auf ihren Boden. Aber versuche, sie dann langsam weiterzuführen. Und halte das fest, was dein Glaube ist. Den halt fest. Aber schweige und liebe und segne. Das sagen wir. Wir wollen jetzt in dieser Zeit, wo es dem Ende zugeht, nicht noch um eine neue Kirche bilden. Denn diese Kirchen, die gehen ja doch all kaputt. Die katholische Kirche, die geht seit 1500 Jahren kaputt, und die evangelischen seit 500, die Freikirchen seit 50 Jahren, und die neu entstehenden Kreise, die sind oft in 5 bis 8 Jahren, sind so futsch, nichts mehr da, kein Pneuma, kein Geist, kein Leben, keine Kraft. Ja. Ich war befreundet mit Bruder Hermann Zeiss, und er sagte mir, der Bruder Heller ist mein liebster Freund, sagte er mir und anderen. Ja. Wir waren eins in der letzten tiefsten Schau, waren wir eins. Heute versteht man das nicht mehr. Fort, fort, aus, alle. Meine lieben Freunde, das sind Dinge. Aber ich gehe weiter. Wir sind da zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Das ist unsere Zweckbestimmung. Preise die Gnade. Gnade heißt sich herabneigen zu dem, der im Dreck liegt, und den herausheben und den ans Herz nehmen und dem den Kuss der Liebe geben. Das heißt Gnade. Das ist eine lange Erklärung, aber es ist so. Alle diese Einzelstücke, alle diese Komponenten, wissenschaftlich ausgedrückt, gehören zum Wesen der Gnade. Charis ist die Freude, hört gut, die Freude, die Gott empfindet, wenn er sich herabneigt zu dem, der im Dreck der Sünde liegt, er ihn ergreift, er ihn heraufhebt, er ihn ans Herz drückt und ihm, und wenn er wie ein kleines Kind ein rotzverschmiertes Gesicht hat, ihm den Kuss der Liebe gibt. Das ist Gnade. Und diese Gnade sollst du preisen. Dazu bist du da. Und anpreisen diese Gnade. So ist Gott, dass er eine Sehnsucht hat nach den Elendesten und Jämmerlichsten und sie an sein Herz der Liebe nimmt. Dazu bist du auf der Welt. Welch eine Zweckbestimmung des Lebens. Ich gehe weiter und sage fünftens, wir sind angenehm gemacht in dem Geliebten. Das ist etwas Wunderbares. Das heißt so viel. Mit derselben Liebe, wie der Gott seinen Sohn liebt, liebt er auch uns, die Söhne. Gott liebt dich mit derselben Intensität seiner Liebe. Intensität heißt Stärke, innere Stärke, mit der er seinen Sohn liebt. Gott hat dich so lieb, genauso lieb, wie er den Herrn Jesus lieb hat. Denn der ist ja das Haupt der Herr und wir sind ja die Glieder. Und wenn eine Mutter ein Kindlein hat, dann hat die Mutter die Beinchen und die Ärmchen und das Popöchen von dem Kind genauso lieb wie sein Köpfchen. Dass natürlich der Kopf höhere Funktionen hat, das ist immer klar. Aber sie liebt eben das ganze Kind. Und so liebt Gott den ganzen Christus. Wir sind angenehm gemacht in dem Geliebten. Wir sind ein Gegenstand seiner Freude und Wonne. In dem Augenblick, wo wir Christus angehören. In dem Augenblick, wenn wir total an Christus gebunden, in ihn gewurzelt, seiner Gesinnung der Niedrigkeit, der Liebe, der Demut, der Treue, der Hingabe teilhaftig geworden sind, stehen wir unter dem gleichen Wohlgefallen Gottes wie sein eigener Sohn, angenehm in dem Geliebten. Wir sind gerecht gemacht in dem Gerechten. Wir sind geheiligt in dem Geheiligten. Aber wir sind geliebt in dem Geliebten. Brüder, wenn wir diese Stufen durchstorben haben, geht uns eine Welt von der Leuchtkraft, der Liebesmacht und der Vollendung in Herrlichkeit auf. Für die Schöpfung Gottes. Das kann man niemand beibiegen, das kann man niemand eintrichtern, dazu kann man niemand überreden. Das kann nur der Heilige Geist uns aufschließen. Aber bezeugen darf man es. Man darf sagen, höre, wenn du wirklich jetzt Christo angehörst, du hast deine Schuld bekannt, du hast dich lösen lassen von deinen satanischen Bindungen, der Zauberei, der Sexualität. Du bist jetzt frei geworden und jetzt stehst du so unter der Freude Gottes. Gott freut dich über sich, über dich, so wie er sich über seinen Sohn freut. Du bist angenehm gemacht in dem Geliebten. Nicht nur gerecht in dem Gerechten, nicht nur geheiligt in dem Geheiligten, das auch, aber angenehm gemacht. Das heißt, ein Gegenstand der Wonne, der Freude und der Annehmlichkeit Gottes. Wir schauen ins Herz des Vaters hinein, dass wir staunen. Da kann man nur, ich will es euch ganz offen bekennen, weinen vor Freude. Und wenn ich solche Dinge in meinem Buch, in diesem unbekannten Buch fand, meine achte Bibel, die anderen sieben habe ich tot gelesen. Wenn ich sowas fand, da habe ich meine Bibel genommen und habe sie geküsst. Denn es heißt, küsse den Sohn. Aber ich kann ihn ja nicht fassen. Aber sein Buch, sein Logos, das ist der Logos, das ist der geschriebene Logos. Und der Herr Jesus, das ist der Logos beim Vater und ist der erniedrigte Logos, der fleischgewordene Logos. Und wir sind der Fülle Logos, den Logos zu erfüllen. Wir sind die Fülle, das Pleroma, der Körper, wir mit dem Haupte vereint. Das geschriebene Wort, das Wort in Ewigkeit, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Da steht überall Logos. Und wir sind das Füllewort, wir sind das Pleroma, wir sind die Vervollständigung dieses Logos. Brüder, hier hört der Verstand auf. Hier fasst der Glaube letzte und gewaltigste Dinge. Und das wollen wir lernen. Aber ich will mit meinen Antworten fertig werden. Und sagen, wir sind angenehm gemacht in dem Geliebten. Das war Punkt 5. Punkt 6, wir haben den Loskauf durch sein Blut. Das ist ein wunderbares Wort. Wir sind von Natur aus alle in einem Schuldgefängnis, in einem finsteren Loch. Innerlich und äußerlich. Äußerlich sind wir sowieso. Denn die Erde hier ist ein finsterer Körper. Die Lichtwelten, die sind hell und strahlend und wunderbar. Und wir sind in einem der lichtärmsten Gegenden des Universums, hier auf der Erde. Wir sind in einem dreckigen, armseligen, stinkenden Loch, in Finsternis und Angst. Was du bis jetzt gelebt hast, Bruder und Schwester, das war gar kein Leben. Das war ein mühsames Quälen und Wursteln. Das war ein Anstoß nehmen. Das war ein Umhertappen, wobei man sich die Hände beschmutzte und aufriss an den Steinen, an denen wir uns entlang tasten in dieser dunklen Welt. Was war dein Leben bis jetzt? Ein armer Gram war's. Dein ganzes Leben. Dein ganzes Christentum. All deine Freuden, das waren wenige Augenblicke, vielleicht sündigen Rausches. Und im Übrigen war es eine große Sehnsucht, die unergestillt blieb, bis Jesus in dein Herz zog. Ihr Kinder Gottes, ist das wahr? Ja, das ist wahr. Und das Schönste steht euch noch bevor. Glaubt das nur. Und deshalb noch einmal, wir haben den Loskauf. Und wenn einer losgekauft war, da kam er heraus aus seinem Schuldturm. Da kam er rauf ins Licht, weil ein anderer das Lösegeld zahlte. Und wir haben den Preis des Lösegeldes vom Sohn an den Vater um Satans Willen. Man kann auch sagen, dem Satan, der hat auch diesen Preis verlangt, das Leben, die Seele, das Blut. Und der Herr Jesus hat es ihm gegeben und war dadurch Sieger. Ach, was sind das für Zusammenhänge? Ja, das wird meistens ganz falsch gesehen. Über das Blut Christi und seine Bedeutung Gott gegenüber und dem Satan gegenüber und uns gegenüber und dem Universum gegenüber. Da wäre viel zu sagen. Ich will nur so viel sagen. Wir haben den Loskauf durch sein Blut. Das heißt, wir sind erkauft. Vor 2000 Jahren wurdest du hinweg vom Satan, heraus aus deinem Schuldgefängnis, erkauft durch das Blut Jesu Christi. Durch das Kreuz und die Auferstehung ist keiner hier, der nicht erkauft ist durch das Blut Jesu Christi. Ja, werdet ihr dann sagen, aber da ist einer, da sitzt einer, da hinten, der lebt immer noch in seinem Ehebruch. Und der lebt immer noch in seinen geheimen Sünden, der ist immer noch ein Dieb und so weiter. Wie kann der erkauft sein? Ja, wenn man erkauft ist, da ist man noch nicht losgelassen von seinen Sünden. Und deshalb steht hier, nicht nur von der Apolytrosis, das heißt Loskauf, sondern von der Aphesis, das heißt die Loslassung. Und deshalb haben wir vorhin gelesen, wenn ihr Acht gegeben habt, wir haben den Loskauf durch sein Blut, das Losgelassensein, da habe ich vorhin übersetzt von Gaunereien und Betrügereien. Wir sind nämlich von Natur aus alle Gauner. Von Natur. Und Betrüger. Steuerhinterzieher und Schwindler und Lügner und alle Menschen sind Lügner, steht geschrieben. Von Natur aus. Sind wir alle. Und wenn man erkauft ist durch das Blut Christi, dann ist man noch lange nicht von seinen heimlichen Gebundenheiten und Sünden befreit. Vor allen Dingen von den Zaubereisünden, von den Sexualsünden, von den Finanzsünden, von dem Hochmut, von der Ehrsucht, von dem Geltungsbedürfnis, von dem Neid, von der Unpersönlichkeit, von der Verleumdung und von all diesem Dreck sind wir von Natur aus so lange gebunden, bis wir nicht nur den Loskauf, sondern auch die Loslassung fassen. Der Loskauf geschieht durch das Blut Jesu Christi, nein, der geschah durch das Blut Jesu Christi vor 2000 Jahren und die Loslassung vollzieht sich fortlaufend gestern und heute und morgen und übermorgen durch das Werk des Heiligen Geistes, wenn wir ganz ehrlich waren und pudelnackt vor Gott stehen und sagen, oh Gott, so bin ich, der ich erkauft bin durch dein Blut, bin so ein armseliger Tropf, ich muss mich ja schämen, es ist ja eine Schande, was ich für ein Tropf bin. Habt ihr das auch schon erlebt? Wer das noch nicht erlebt hat, der ist noch nicht errettet. Der ist noch nicht errettet. Der ist fromm garniert. Der ist fromm übertüncht. Aber errettet ist man, wenn man den Loskauf und die Loslassung nimmt. Der Loskauf ist eine einmalige Sache. Am Kreuz auf Golgatha vor 2000 Jahren geschehen. Du bist losgekauft und gehörst deinem Gott. Aber jetzt gilt es, dass du durch den Heiligen Geist dich auf allen Gebieten deines Lebens, von deinen Geltungsbedürfnissen, von deinem Hochmut, von deiner Fleischeslust, von deinem Geiz und von deinem Neid und von deiner Undankbarkeit und von deiner Lieblosigkeit, soll ich weitermachen? Soll ich so eine lange Liste aufzählen? Bist du davon wirklich nicht nur de jure, sondern de facto, das heißt auf Deutsch, nicht nur von rechts wegen bist du erlöst. Du gehörst Gott und wenn du noch 1000 Sünden hast, gehörst du doch Gott. Weil du durch das Blut Christi erkauft bist. Aber jetzt gilt es, dass du sagst, Herr Jesus, mach mich so, wie du bist, oder ich will nicht mehr leben. Mach mich so rein und so demütig und so strahlend und so liebevoll. Mach mich so, wie du bist, oder ich will nicht mehr sein. Wenn das in deinem Herzen anfängt aufzuglühen und zu brennen, dann erst beweisest du, dass du ein Glied am Leibe Christi bist. Sonst bist du nur ein äußerer Nachfolger, ein Knecht oder ein begeisterter Propagandist oder irgendwas. Aber ein Glied am Leibe Christi ist, das Glied hier ist genau in der Einheit wie das Haupt. Meine Hände und meine Beine, mein Körper, die sind mit meinem Haupt eine Einheit. Und da ist derselbe Geist, derselbe Wille, dieselben Nerven, dieselben Befehlsgewalten, die vom Haupte auf den Körper ausgehen. Das ist das Geheimnis der Loslassung. Wir haben alle den gleichen Loskauf. Für uns alle ist das Blut Jesu Christi vergossen. Und das genügt zu unserer Errettung, wer das fasst. Aber damit ist das Werk noch nicht vollendet, sondern hat erst begonnen. Und nun will uns der Heilige Geist so machen, wie Jesus ist. Und das lesen wir im Johannesevangelium und in vielen Stellen, dass der Heilige Geist betrübt ist, dass der Heilige Geist gekränkt ist, dass der Heilige Geist uns tröstet, uns ermuntert, uns mahnt, uns straft. Oh, der bekommt Dinge zugeschrieben. Es gibt Leute, die sagen, der Heilige Geist ist nur eine Kraft. Eine Person des Heiligen Geistes gibt es nicht. Wenn ich so ein dummes Geschwätz höre, der elektrische Strom, kann der fühlen, kann der wollen, hat der Mitgefühl, kann der trösten, beseligen. Das Licht ja, aber die Kraft, der Strom doch nicht und der Magnetismus auch nicht. Und Magnetismus und Elektrizität sind so ziemlich die stärksten Kräfte, abgesehen von den modern erforschten atomaren Kräften. Die Atome, die haben kein Gefühl. Wenn die explodieren, zerreißen die Gottlosen und die Formen. Meine Freunde, Loslassung ist die Fortsetzung des Loskaufes. Wer losgekauft ist, beweist es, dass er es ernst nimmt. Ich gehöre nicht mehr der Welt und dem Fleisch und dem Teufel und der Sünde und meinem eigenen Ich. Ich gehöre meinem Herrn. Und da will ich auch wirken wie mein Herr. Will denken und fühlen und lieben und leiden und tragen und trösten und den Sterbensweg gehen wie mein Herr. Wie er war in dieser Welt, sind auch wir in dieser Welt. Wir, die ja Gläubige sind. Meine Brüder, das ist Nummer 7, das Losgelassensein. So nenne ich noch 7 Dinge, etwas kürzer. Achtens, durch den überströmenden Reichtum seiner Gnade. Es gibt 34 Arten von Gnade, 2 × 17. Und da ist die vorlaufende Gnade und die erleuchtende Gnade und die rettende Gnade und die reinigende Gnade und die bewahrende Gnade und die Dienstgnade und so weiter. Es gibt viele, viele Gnaden. Es gibt eine Menge von Gnaden. Aber es gibt auch einen überströmenden Reichtum seiner Gnade. Die meisten wissen nur die Gnade, die darin besteht, dass Jesus unsere Sünden auf sich nahm und starb. Jetzt werden wir nicht mehr bestraft. Du wirst nicht mehr für deine Sünden bestraft, wenn du glaubst, dass Jesus am Kreuz gesiegt hat. Bist nicht mehr bestraft. Aber es gibt mehr Gnade. Es gibt einen überströmenden Reichtum der Gnade. Der strömt über. Der fließt über in deinem Wesen, in deinen Augen, auf deiner Stirne, in deinem Wort, in deinem Reden, in deinem Schweigen, in deinem Lieben, in deinem Tragen, in deinem Dulden. Beweisest du, dass du etwas von dem überströmenden Reichtum der Gnade erfasst hast. Das steht hier. Überströmender Reichtum der Gnade. Nummer 9. In Form von Weisheit und Einsicht. Weisheit ist nicht Wissen. Weisheit ist nicht, wenn man 14 Semester studiert hat und 2 Doktortitel hat und Professor ist. Da hat man noch lange keine Weisheit. Da hat man angelerntes, totes Wissen. Weisheit. Wisst ihr, was Weisheit ist? Ist eine Person. Gott hat seinen Sohn gemacht zur Weisheit. Der Weg ist eine Person. Ich bin der Weg. Er hat nicht gesagt, der Protestantismus ist der Weg. Oder der Katholizismus ist der Weg. Oder das Christentum ist der Weg. Oder die Freikirchen sind der Weg. Oder die Hausversammlungen sind der Weg. Hat Jesus nicht gesagt? Er hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Und deshalb sage ich, ob du in einer Hausversammlung bist oder in einer Erweckungsbewegung oder in einer Freikirche oder in einer... Ich habe kürzlich einen Freund, einen geistlichen Sohn von mir, einen Studienrat, der katholisch ist. Der hat gesagt, Adolf, ich traf mich mit den Gedanken aus der katholischen Kirche auszutreten, denn ich sehe die vielen Fehler. Aber wenn ich austrete, dann... Ich habe viele Bekannte und Freunde, Geistliche, mit denen ich verwandt bin. Denen kann ich ein Zeugnis sein. Denen sage ich von Christus. Und die nehmen das an zum großen Teil. Die sind bewegt. Aber wenn ich ausrede, bumm, ist alles aus. Das wusste ich, das habe ich ihm gesagt. Dann ist all dein Zeugnis aus. Allerdings, sagt er. Sag ich, gut, dann rate ich dir, tritt nicht aus. Bleibe drin. Und um der Liebe willen, ertrage diese Leute. Aber sei ihnen ein Führer, das Einzelne innerlich aufbrechen. Ich kenne römisch-katholische und griechisch-katholische Geistliche, mit denen ich die Knie beuge und die ich anbete. Ich fuhr kürzlich im Zug von Ulm bis Stuttgart, Karlsruhe, mit einem Jesuitenpater. Mann mit einem klaren, leuchtenden Gesicht stand auf dem Bahnsteig. Da habe ich gedacht, guck mal da, der Kerl, das ist echt. Bin ich hin, Verzeihung, ich glaube, wir sind in derselben Fakultät. Da sind Sie evangelischer, geistlicher. Sag ich, nein, bin ich nicht. Ich bin ein pensionierter Gymnasiallehrer. Aber mein Leben gehört dem Herrn und ich stehe ihm und habe ihm dann ein Zeugnis gegeben. Oh, sagte er, das ist ja fein, das ist ja großartig, ja. Und habe ihm dann so allerhand erzählt. Allerhand. Und er verstand das und er leuchtete und freute sich. Und das war echt, man hat es gesehen, man hat es gespürt. Ich habe eine Antenne für das, was echt ist und Leben ist und Freude und Friede. Und als ich mich verabschiedete, sagte ich, lieber Bruder, ich hoffe, dass wir uns verklärt einmal beim Herrn Jesus droben in der Herrlichkeit sehen. Sagt er, Sie hoffen das? Nein, das dürfen Sie glauben und wissen, dass wir beide uns wiedersehen. Was im Wort? Jesuitenpater. Soll ich den verurteilen, weil er nicht in meiner Organisation, ich bin gar keine Organisation, ich bin in Christo. Ja. Soll ich den verurteilen? Soll ich dem sagen, tritt aus und komm zu unserem Verein? Fällt mir gar nicht ein. Bleib nur, wo du bist, aber trage in deinem Beichtstuhl oder trage, wo du dienst, dieses Licht, diese Kraft, diese Gewissheit, diese Freude, die er hatte, die er mir bezeugte, die man ihm ansah, die man ihn abspürte, die Wellen. Ich habe dafür eine Antenne. Trage die da hinein. Oh, das war ein Abschied. Meine Freunde, wenn man sowas erlebt, bekommt man ein weites Herz. Gott fragt nicht, ich will mal ganz dumm reden. Der Petrus fragt nicht, bist du katholisch? Bist du evangelisch? Warst du bei der Sorte oder bei der Sorte? Fragt er nicht. Sondern er sieht, nein, der sieht gar nichts, der Petrus. Der Herr weiß, was an uns Geist, Leben und Kraft und Freude, was an uns Christus ist. Und Brüder, darauf kommt es an. Sei ganz in Christo und dann mach, was du willst. Aber sei ganz in Christo. Liebe, segne, sei bescheiden und demütig. Und die Fülle der Herrlichkeit Gottes leuchtet über deinem Leben und leuchtet in dein Leben und leuchtet aus deinem Leben, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Das ist Evangelium. Ich muss zum Ende zukommen und sage, neuntens, Weisheit und Einsicht. Weisheit, sagt, ist eine Person. Wir haben Einsicht, Einblick, Durchblick. Je mehr man in Christo ist, je inniger unsere Lebenshingabe ist, je intimer wir mit ihm in Liebe verbunden sind, wir Gemeinschaft und Liebeseinheit mit Jesus pflegen, umso mehr Einsicht bekommen wir. Da kann man kein Buch kaufen. Ich kaufe mir das Buch und studiere das mal durch. Das hat keinen Wert. Gar keinen Wert. Aber lass dir Einsicht geben. Habe vertrauten Umgang mit dem Herrn. Und das Geheimnis Gottes ist bei denen, die vertrauten Umgang mit ihm haben. So heißt es nach dem Hebräischen oft im Alten Testament. Erich, kannst du ein paar Stellen nennen? Wo ist der Erich? Kannst du ein paar Stellen nennen? Im Hiob einmal, jawohl. Jawohl, Psalm 25, Psalter und Hiob. Gut, Dankeschön, gibt noch mehr Stellen. Ich sage es noch einmal, der Inhalt ist der, wer vertrauten Liebesumgang mit ihm hat, dem schließt er seine Geheimnisse auf. Die kann man nicht den anderen andisputieren. Kann man nicht. Habe ich früher versucht, mache ich längst nicht mehr. Längst nicht mehr. Wenn einer sagt, es gibt keinen Gott, dann sagst du, gut, dann geh du gottloser an deiner Gottlosigkeit zugrunde. Sage ich dann. Habe ich früher nicht gesagt. Habe ich dem das beweisen wollen. Je mehr ich dem beweisen wollte, umso fanatischer war er. Aber ich habe das noch nie erlebt, dass einer sagt, es gibt keinen Gott. Im dritten Satz, da waren sie die meisten schon angeschlagen. Oh, ich könnte euch erzählen von Begebenheiten, von im D-Zug, im Speisewagen, im Bus, auf der Haltestelle und so weiter. Und meine liebsten Kinder sind mir immer die Neger gewesen. Oh, das war wunderbar, wenn ich da einen traf und sah einen, der keine braunen Finger hatte von Zigaretten und der ein leuchtendes Auge hatte. Oder gar, wenn er das Neue Testament herauszog. Ja, da bin ich auch so. Und sagte ihm, braver Jurist, New Testament, Herr Christen. Oh, F.I.M., und da gab es eine wunderbare Unterhaltung. Ja, das waren mir die köstlichsten Erlebnisse von der Einheit des Glaubens. Hab keinen, den nicht gefragt, ist die Baptist oder Methodist oder Protestant oder Lutheraner. Ach, das ist mir ja ganz wurscht, egal was der ist. Ist Christus dein Leben? Ist Jesus deine Freude? Bist du ein erlöster Mensch, dass du nicht mehr dem Alkohol und dem Likodin und der Hurerei dienen musst? Das frage ich dir. Wenn der einer frei ist von diesen drei Fesseln, man könnte als viertes noch den Mammonsdienst nennen. Die Geldliebe, den Geiz, den Hochmut und so weiter. Meine Freunde, das ist wunderbar. Es ist eine Lust zu leben, könnte ich rufen mit Ulrich von Hutten, wenn ich sehe, wie wunderbar Gott sein Werk hat überall, indem er in diese Tiefen führt, die ich euch heute Nachmittag verkündige. Das ist Gemeindewahrheit. Ich gehe weiter und sage neuntens in Form von Weisheit und Einsicht. Zehntens, er hat uns kundgetan das Geheimnis seines Willens. Es gibt geoffenbarte Wahrheiten und gibt geheime Wahrheiten. Und wer mal diesen Unterschied erfasst hat, dem geht eine Welt auf. Vor 2 Jahren bekam ich von Amerika geschrieben, erlauben Sie uns, Ihr Buch vom geheimen und geoffenbarten Gotteswillen ins Englische zu übersetzen und zu verbreiten. Sag ich, jawohl, gut, wenn ihr es habt, brauche ich euch keins zu schicken, macht das. Und dann haben sie mir 10 Exemplare geschickt. The Secret Bureau of our Mystery, The Secret Bureau of our God. Ja, da habe ich mich gefreut. Ich kenne die Leute gar nicht. Ich kenne die Brüder gar nicht. Ich habe ihnen Erlaubnis gegeben, auf Bezahlung habe ich verzichtet. Ja, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gäbe es. Ja, ihr Lieben, aber ich freue mich, dass diese Wahrheit, es gibt einen geheimen Willen Gottes und einen geoffenbarten Willen Gottes. Israel und die Kindlein in Christo und die Nationen, die sehen den geoffenbarten Willen Gottes an der Schöpfung. Aber den geheimen Willen Gottes bekommt man nur im verborgenen Liebesumgang unseres Herzens mit Jesus, indem man dem Herrn Jesus alles, sich selbst, seine letzten, tiefsten Bindungen und Sündungen preisgibt, indem man das Letzte loslässt, damit er unsere leer gewordenen Hände füllen kann mit seinen Gaben und Gütern, mit seinen Segnungen und Herrlichkeiten. Das ist etwas. Brüder und Schwestern, streckt euch danach aus. Das war also Nummer 10, das Geheimnis seines Willens. 11. Worin besteht das Geheimnis seines Willens? Oh, es gibt viele Stücke. Ich nenne eins, das hier genannt ist. Das heißt, das All zusammenzubringen zu einer Einheit in dem Haupt. Also ich möchte euch das übersetzen. Das All zu einem, mit dem Haupte zu einer Einheit zu vereinigen. Das Haupt ist der Herr Jesus. Und wir sind heute sein Körper. Aber am Ende aller Wege Gottes, da werden nicht nur wir mit dem Haupte Jesus vereinigt, sondern das All. Wer dem widerspricht, der kennt die Bibel nicht. Das heißt, Tapanta Kephalaiosastai. Das All dem Haupte gleich zu gestalten. Das ganze Weltall wird einmal dem Herrn Jesus gleich gemacht. Und das ist uns eine unserer Ewigkeitsaufgaben. Denn wir sind ja nur die Erstlinge. Und da glaubt ihr, wir werden alleine errettet. Hier, die drei Leutchen, da glaubt ihr das? Glaubt das ja auch nicht. Das Ziel der Errettung ist das All. Aber diskutiert ja nicht über diese Wahrheit. Die dagegen kämpfen, denen gehört die ja gar nicht. Denen gehört die nicht. Bescheidene, demütige Menschen, die sagen, ich sehe das nicht, aber ich wollte, sie hätten recht. Was meint ihr, wer mir das wörtlich sagte, der mich ein Zeugnis ablegte, der mich angriff, Bruder Heller, verkündigen Sie ja keine Allversöhnung, verkündigen Sie Jesus und sonst nichts, sagte mir einer. Ich sage euch nachher, wer es war, den kennt ihr alle. Und da sagte ich, ja, was meinen Sie, was ich verkündige? Und am Schluss sagte er, indem er meine rechte Hand mit seinen beiden Händen nahm, wir sind ja völlig eins, Bruder Heller, völlig eins. Und was die Allversöhnung angeht, ich wollte, Sie hätten recht. Ich kann es nur nicht sehen, in dem Sinn, ich kann es noch nicht sehen. Das war Wilhelm Busch von Essen, wenn ihr ihn kennt. Vor einigen Jahren. Das ist ein gebildeter, ein gescheiter Mann. Und deshalb sagt er, ich wollte, Sie hätten recht. Aber andere, die gar nichts verstehen, die noch nicht mal richtig Deutsch können, schweige denn Griechisch oder Hebräisch, Die kämpfen dagegen wie ein wütender Stier. Jahre kein Streit mit ihnen anfangen. Lass sie doch gehen. Segnet sie. Segnet sie. Also noch einmal. Das All unter ein Haupt emporhaupten. So steht es wörtlich. So viel Griechisch kennt ihr alle. Kephale heißt Haupt. Und Tapanta heißt das Weltall. Und Empor heißt Anna. Tapanta, Anna, Kefala, Jehosastai. So, so viel Griechisch kennt ihr alle. Bringe ich euch in 5 Minuten bei. Aber da habt ihr es noch nicht im Herzen. Ihr habt das im Kopf. Und ich will keine Anhänger haben, die was im Kopf haben. Ich möchte überhaupt keine Anhänger. Ich will doch keine Lokomotive. Je weniger Anhänger eine Lokomotive hat, umso steiler bergauf kann sie fahren. Und je mehr Anhänger sie hat, umso weniger steil kann sie fahren. Und wenn sie zu viel Anhänger hat, dann bleibt sie stehen. Und stecken. Wir wollen Jesus. Und der bekommt sie mal alle. Weiter. 12, 13, 14. Noch 3 Punkte. Das 12. heißt, in welchem auch wir ein Erbteil erlangt haben. Haben wir vorhin gelesen. In welchem wir ein Erbteil erlangt haben. Man kann das genauso gut übersetzen, indem wir sein Erbteil geworden sind. Vers 11. In welchem wir ein Erbteil erlangt haben, das heißt, wir bekommen ein Erbteil. Das Wort Erbteil heißt Zugeteiltes, was uns zugeteilt wird. Wir bekommen gewaltiges Zugeteilt. Ich habe euch ja ein paar Dinge schon genannt. Ein Dienst im Universum, von den höchsten Höhen bis zu den tiefsten Tiefen. Das ist eines unserer Zukunftsaufgaben. Dazu bist du da, Bruder und Schwester. Du wirst staunen. Das ist aber keine Diakonie. Diakonie heißt durch den Staub. Hier, gell, ihr Schwestern, ihr Diakonisten. Durch den Staub heißt Diakonie. Geht nur durch den Staub, nicht durch den Dreck. Lasst euch nur eure Kämpfe und Nöte. Was habe ich schon Tränen gesehen unter Schwesterhaufen? Oh, viele. Geht noch weiter, Schwestern. Gott wird euch segnen. Unser Dienst ist da heute Diakonie, heißt durch den Staub. Später ist der Liturgie, das ist Anbetung und Segensherrschaft. Es gibt diakonische Geister und liturgische Geister. Und später ist unser Dienst Liturgie. Freude, Kraft, Entfaltung der Herrlichkeit. Keine Ermüdung, keine Krankheit, keine Schwachheit, keine Tränen, keine Reue, keine Sündenmöglichkeit mehr. Heute müssen wir sündigen. Wenn wir uns nicht bewahren lassen von Christus, sind wir verlorene Leute, alle miteinander. Von unserem Dickkopf, unserem Jähzorn, unserem Hochmut, unserem Geiz, unserem Neid, unserer Wichtigtuerei und unserer, ach, was sind wir für arme Tröpfe, alle miteinander ausnahmslos. Heute müssen wir sündigen, wenn wir uns nicht bewahren lassen von Christus. Dann können wir gar nicht mehr sündigen in der Vollendung. Stellt euch das vor. Gott selbst wird unsere Sünden nie mehr gedenken. Da steht im Hebräisch, im Griechischen ein Ausdruck, auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall wird er unsere Sünden mehr gedenken. Gott selbst denkt nicht mehr dran. Und du brauchst auch nicht mehr dran zu denken. Und deine Freunde und Feinde werden auch nicht mehr dran denken. Diese Botschaft, die habe ich mit einer Durchschlagskraft verkündigen können, nur dann, wenn ich einen Zuhörer habe. Bei den Mördern im Zuchthaus in Berlin. Da bin ich immer in eine Zelle, wo ein Mörder war. Und habe gesagt, Kamerad, du kannst so rein werden, als hättest du nie gesündigt. Das nicht heißt, dass es ein Mörder, der hat seine Frau durchschlagen, lebenslänglicher, ein Brauner. Wir haben braune Anzüge und da ist es die Braunen. Und die anderen im Gefängnis, das sind die Blauen. Ja, du brauchst nicht mehr. Und sagt das Evangelium, solche Augen habe ich nie gesehen in meinem Leben. Ist das wahr? Kamerad, ist das wahr, was du sagst? Ja, Bruder, ich rede dir alle als Brüder an, als Menschenbrüder, nicht als Glaubensbrüder, als Menschenbrüder. Das muss man erlebt haben. Welch eine Dynamik in der Botschaft des vollen Evangeliums ist. Aber nicht volles Evangelium als Schlagwort, wie es die Pfingstler und alle möglichen und die Bibelforscher bringen. Nicht als Schlagwort, sondern von innen her gesehen. Von innen her, ja. Das heißt also, wir haben ein Erbteil erlangt. Oder wir sind ein Erbteil geworden. Das heißt, wir sind das Erbgut, auf das der Herr Jesus wartet, von Gott ihm gegeben. Wir sind sein Erbgut. Als mir das aufging, nicht nur, dass ich erwarte, einmal da droben in der Herrlichkeit spazieren zu gehen und nie mehr zu sündigen zu müssen, weiß ich jetzt, Jesus wartet auf uns. Wie einer auf eine große Millionenerbschaft wartet, so wartet Jesus auf dich und mich. Wir sind sein Erbteil. Heißt das im griechischen Urtext.
Beides.
Wir bekommen ein Erbteil, wir haben eins, bekommen allerhand, aber wir sind auch sein Erbteil. Da gehen wir auf von der Sehnsucht des Hauptes nach seinem Körper, nach seinen Gliedern, von der Sehnsucht des erstgeborenen Sohnes nach den später geborenen Söhnen, von der Sehnsucht Gottes, des Vaters und des Sohnes nach uns. Gott sehnt sich nach dir. Wenn du das jetzt hörst, das ist ein interessanter Gedanke, interessanter theologischer Gedanke. Quatsch! Das ist kein interessanter theologischer Gedanke. Das ist eine Wahrheit! Und wenn du anfängst, darüber zu danken im Gebet, heute Abend, oh Gott, ich danke dir, dass dein Verlangen, du heiliger, wunderbarer Gott, nach mir, dem elenden Tropf geht, dein Liebesverlangen zielt auf mich, du hast mich lieb. Wenn du das sagst, bist du von deiner Minderwertigkeit zu 90% befreit. Von deiner Schwermut, von deiner Angst. Gott sehnt sich nach dir. Wer ist der Elendeste von euch, der minderwertigste und jämmerliche Tropf? August, du? Nee, ich. Da sind wir alle miteinander. Hier ist keiner, der nicht in einem Stück der Wertvollste ist von allen. Jeder ist in einem Stück der Wertvollste. Jeder Paul in einem Stück. Du, jeder Einzelne. Aber in einem Stück, in einem anderen Stück, ist jeder von uns der Wertloseste und der Angefochtenste von allen. Und was ist denn da für ein Unterschied? Es ist hier. Es ist hier. Kein Unterschied, denn alle haben gesündigt. Ihr und wir Brüder und die Schwestern sogar auch, die Frommen. Stimmt? Kein Unterschied. Und die Sehnsucht Gottes ist erst dann befriedigt, das kann ich euch beweisen, aus Hunderten von Stellen der Schrift, wenn er alles und alle, selbst seine fürchterlichsten Feinde, und wenn es erst am Ende von Ewigkeiten von Qual und Hölle und Grauen ist, diese alle zu sich gezogen hat. Ich kann euch ein paar hundert Stellen dafür geben, aber damit ist euch gar nicht gedient. Wem diese Frage nicht wichtig ist, der lasse sie liegen. Lass einfach die Frage liegen. Macht's wie Pfarrer Busch. Ich wollte, sie hätten recht, aber ich sehe es nicht. Lass sie liegen. Oder forscht in den Schriften. Aber kämpft nicht dagegen. Ihr greift die Ehre an, die Ehre Gottes. Kämpft nicht dagegen. Was ihr nicht versteht, lasst ihr liegen. Ich verstehe auch vieles nicht. Ich lese die Bibel jetzt, weiß nicht zum wievielten Mal. Habt ihr gelesen, Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch und forsche im Urtext nach, jedes Wort oft, wenn ich Stunden drauf, um irgendein Wort in seinen Zusammenhängen zu analysieren und so weiter, aber ich verstehe erst so viel von dieser wunderbaren Bibel, von diesem wunderbaren Buch, forsche in der Schrift, in den Schriften sind es, die von mir zeugen, und da seht ihr den ganzen Christus. Also noch einmal, dass wir haben ein Erbteil erlangt, und wir sind sein Erbteil geworden. So steht's da. Und dann kommt Nummer 13. Der uns nach seinem Vorsatz berufen hat, der das all lenkt nach seinem Ratschluss. Ja, ist denn da ein Unterschied? Das glaube ich aber. Ratschluss ist der Schluss von Beratungen. Und an allen Ratschlüssen nehmen Engelfürsten teil. Und alles Irdische, zum Beispiel, wann kommt der kommende Weltkrieg? Das ist jedenfalls der von Daniel 8. Das ist ein Blitzkrieg, wo vom äußersten Westen, also Vereinigten Staaten, nach dem äußersten Osten, also China, losbrechen. Und das ist ein Blitzkrieg. Das steht in Daniel 8. Da ist der Krieg beschrieben von damals. Und da heißt, das geht auf die Zeit des Endes. Das geht auf die Endzeit. In der Endzeit wiederholt sich der Krieg. Wir können vielleicht etwas davon erleben, vielleicht miterleben. Vielleicht kommt er auch erst nach unserer Entrückung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich denke über die Fragen und forsche über die Fragen seit Jahrzehnten nach, nicht erst seit vorgestern. Aber ich weiß es nicht. Wer nicht mehr den Mut hat, unter den Frommen zu sagen, ich weiß es nicht, der ist festgefahren. Ich weiß es nicht. Lest mal Daniel 8. Und betrachtet die Worte, dieses Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Dieses Gesicht geht auf die Zeit der Drangsal des Endes, des Zornes. Dieses Gesicht geht auf die letzte Zeit. Er hat recht, denn das, was gewesen ist, wird wieder sein. Und alles, was sein wird, ist längst vorher gewesen. Wenn wir das wissen dann lesen wir unsere Bibel mit ganz anderen Augen. Da geht uns eine Welt auf. Und wer von diesen Grundgesetzen nichts weiß, die meisten Gläubigen haben keine Ahnung, dass es sowas gibt. Das war schon der Teufel dafür, dass diese letzten Wahrheiten nicht bekannt werden. Aber im Auftrag Gottes. Sie sollen ja die große Menge gar nicht wissen. Sollen sie gar nicht wissen. Das gibt ja nur denen, die vertrauten Umgang mit ihm haben. Also noch einmal, der Ratschlüsse sind in den Kreisen der Geister beschlossen. Wir wissen zum Beispiel aus Hiob 1 und aus 1. Könige 22, dass sogar Satan da auftrat und durfte Anträge stellen. Da waren die Engel zur Rechten, das sind die Lichtsengel, und die zur Linken, das sind die Dämonen. Und die waren alle versammelt. Und da hat Gott gesagt, bitte, hast du ja, und ließ seinen Gegnern, überließ er die Initiative. Das kann kein irdischer Herrscher machen. Gott kann sich das erlauben, weil er weiß, dass auch seine Gegner hört. Im tiefsten Grunde nur das tun, was er in seinem verborgenen, geheimen Willen geplant hat, dass es geschehen sollte. Indem sie gegen Gott arbeiten, sind sie Mitarbeiter Gottes. Sie sind ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. Deshalb haben sie auch den Sohn Gottes umbringen lassen. Hat das Gott gewollt, dass sein Sohn umgebracht wird? Ja, hat er gewollt. Obgleich er gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, ihm sollt ihr gehorchen. Dreimal vom Himmel her. Und doch haben sie ihn umgebracht. Das war sein geheimer Wille. Sein Sohn sollte getötet werden als Opfer für die ganze Welt. Und so haben diese Mächte in ihrer Bosheit ihn vernichten wollen. Lasst uns ihn umbringen. Dies ist der Erbe und das Erbe ist unser, haben sie gesagt bei den ungetreuen Weingärtnern. Meine Freunde, wem das sind Ratschlüsse. Aber einen Vorsatz hat er gefasst, nicht im Ratkreis der Engel, sondern bei sich selbst. Und wir laufen auf der Vorsatzlinie. Und Israel und das ganze Weltall läuft auf der Ratschlusslinie. Und über diesen beiden Linien, Ratschluss, äußeres Geschehen, Vorsatz, gibt es noch etwas Höheres, und das ist das Wohlgefallen oder der Wonnewille, die Wonnewille-Linie, die Eudokia. Aber ich will euch nicht die griechischen, hebräischen Worte sagen. Wem das aufgeht, der kommt in ein Staunen, in eine Stille der Anbetung. Und sagt, oh Gott, wie wunderbar. Wird dadurch nicht faul, sondern im Gegenteil, bekommt dann neue Kräfte und darf ihm dienen mit diesem großen Ziel und Fülle Wahrheiten, nach denen alle echten, wahren Kinder Gottes hungern und dürsten. Aber Gott gibt sie denen, die er dazu berufen hat. Das sind nicht alle, das sind die, die einen verborgenen Liebesumgang mit ihm haben. Und die anderen, die Katholiken und die Bibelforscher, die Sekten und die, meint er, dass Gott die verwirft und umbringt und endlos quält? Glaubt das ja nicht. Dann wisst ihr ja nicht, wie Gott ist. Gott ist ein Vater der Liebe, dem allemal das Herz bricht, wir kommen oder kommen nicht. Der vor Grundlegung der Welt beschworen hat. Und dann hat er die Welt hin geschaffen. Und dann hat er sie geführt durch Tiefen, durch Nacht und Grauen, um sie zu einem umso höheren Ziel der Herrlichkeit zu gelangen, zu dem sie ohne Nacht und Grauen nie gekommen wären. Und so ist die Sünde und die Nacht, sind alles Mitarbeiter und Heilsmaßnahmen Gottes. Das lehrt die Schrift. Soll ich euch ein paar hundert Stellen geben? Könnt ihr es? Ich komme zum Schluss. 14. Versiegelt mit dem Geist der Verheißung, welcher ist das die Anzahlung und das Unterpfand unseres kommenden Erbes. Mit diesem Wort wurden wir gestern Abend begrüßt, wenn ihr Gutachten gegeben habt, von Bruder Kloß. Wir sind versiegelt. Versiegelt wird nur ein Wertpaket. Wenn ihr eine Drucksache bekommt, kauft euch die und die Zigarettenmarke, kauft euch die und die Rasierklinge, kauft euch 1A Bismarck Rollmops oder irgend sowas. Ja. Diese Drucksache ist nicht versiegelt. Wenn ihr aber ein Paket bekommt mit Diamanten und Perlen oder ein Schriftstück, dass ihr eine Millionenerbschaft antreten sollt, weil der Onkel aus Amerika, den ihr gar nicht kanntet, gestorben ist, das ist versiegelt. Ja. Und je höher der Streitwert ist, umso mehr Siegel sind drauf, bis zu 7 Siegeln. Und so hat auch Gott etwas Versiegeltes in dieser Welt. Keine Buchrolle. Von der lesen wir auch. Du und ich sind versiegelt durch den Heiligen Geist der Verheißung, weil wir in seinen Augen so kostbar sind, weil er so Gewertvolles in uns hineinlegt. Ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das heißt, Gott hat uns unantastbar gemacht, wo ein Siegel ist. Wenn in Amerika ein Eisenbahnzug, der versiegelt ist mit Staatsplombe, wenn der von einem Verbrecher, von einem Gangster erbrochen wird, dann darf der Eisenbahnbeamte, der den erwischt und der will fliehen, der darf ihn sofort erschießen. Die Todesstrafe auf Bruch der Versiegelung staatlicher Dinge. Ja. Und meine lieben Freunde, so ist es mit uns. Wir sind versiegelt. Unantastbar für den Feind. Versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das heißt, wir dürfen die Verheißungen Gottes fassen, nach und nach, bis zu ihrer größten Extensität. Das heißt Ausdehnung. Bis wir das Endziel der Wege Gottes sehen und uns freuen mit einer unsagbaren Freude. Das ist Gemeinde. Ich habe euch 14 Dinge gesagt. Wenn ihr eins oder zwei behaltet, da habt ihr einen großen Schatz. Ich schließe, indem ich noch einmal die 14 Dinge aufzähle. Erstens, wir sind Gesegnete und Segnende. Zweitens, wir sind Auserwählte, weil wir nichts zu sind. Drittens, wir sind zuvor bestimmt zur Sohneswürde, zur Sohnschaft. Viertens, wir sind da zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Wir sollen die Herrlichkeit seiner Gnade preisen. Dazu sind wir da. Wir haben nicht nur einen Paulpreis, wir sind alle Preise zum Herrlichkeit seiner Gnade. Ja. Aber der Paulus, der hat den höchsten Preis gehabt. Der hat die Endziele der Wege Gottes gesehen. Das war der richtige Paulpreis, Paulus. Ja, weiter. Wir sind angenehm gemacht in dem Geliebten. Gott liebt uns wie seinen Sohn. Das war Nummer 5. Nummer 6, wir haben den Loskauf durch sein Blut. Ich glaube, hier ist nicht einer, der das Blut Christi verachtet und schmäht. Nicht einer in diesem Raum. Wir haben den Loskauf durch sein Blut. Wir sind erkauft durch das teure Blut Jesu. Ist einer dagegen? Lehnt einer ab? Nein, keiner. Wenn ich jetzt in einer großen Versammlung wäre, da würden manche aufstehen. Habe ich oft erlebt. Wir sind angenehm in dem Geliebten. Wir haben den Loskauf bei Nummer 6. Wir haben die Loslassung. Der Loskauf ist in einem Augenblick geschehen, auf Golgatha. Als es hieß, es ist vollbracht. Und da war es vollbracht. Aber die Loslassung, dass du von deinem Geizen, du von deinem Neiden, du von deinem Hochmut, du von Stolzen, du von deiner Unreinheiten, jeder von seiner Lieblingssünde losgelassen ist und dass er sie losgelassen hat, dazu braucht der Heilige Geist oft lange Zeit. Wie lang arbeitet er schon an dir und an mir? Loslassung, das ist was Wunderbares. Dann kommt Nummer 8, der überströmende Reichtum seiner Gnade, er fließt über. Nummer 9, die Weisheit und Einsicht, die uns gegeben ist. Nummer 10, das Geheimnis seines Willens. Nummer 11, das All unter ein Haupt zusammenzufassen. Nummer 12, ein Erbteil erlangen wir und ein Erbteil sind wir. Wir sind sein Erbteil und erlangen ein Erbteil. Das ist Doppelbedeutung. So haben die meisten griechischen und hebräischen Ausdrücke eine Doppelbedeutung. Das nun nebenbei. 13. ist Vorsatz und Ratschluss. Und 14. wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung, bis wir unser Erbe antreten. Bis wir ihn haben verklärt und bis er uns hat. Das ist Gemeinde. Das ist der Schatz, die Berufung. Die Herrlichkeit der Gemeinde. Gott segne euch! Mit diesem Reichtum, den ich versuchte, zitternd und doch bewegt in tiefen Freuden, euch darzubieten. Halleluja! Amen! Amen.